So, wir wären gestartet. So, das Mikrofon geht. So, ich hoffe, es haben alle Platz gefunden. Es hat da vorne noch zwei, drei leere Stühle für die, die vielleicht noch einmal sitzen. So, dann würde ich doch alle ganz herzlich zu dieser Vernissage begrüßen. Und so ist das perfekte Motto für die Ausstellung. Das «So», das hatte ähnliche, prominente Vorgänger gehabt, von Franz Hohler, von Massimo Rocchi. Aber mir dunkt die Variante von Lauris, die war wesentlich besser. Sein «So», das ist weniger vermurkst, als das, erkennt ihr vielleicht, «So-So» von Franz Hohler. In dieser Geschichte, wo einer immer «So-So» sagt und am Schluss kommt er dafür in den Knast. Und sein Kommentar ist auch dennoch «So-So». Und es ist weniger bünzlig schweizerisch als das «Es ist auch so und fertig» von Massimo Rocchi. «So» mit dem Fragezeichen, wie könnte es weitergehen? «So» mit einem Ausrufezeichen, es geht weiter. Und beim Raul hat das Motto einen besonderen Grund. «So» fertig mit Bernsehen 1, 2, 3, es ist fertig mit Aarebildern und es ist Aufbruch zu Neuland. Es ist nicht so zögerlich wie beim Hohler, aber auch, das hoffe ich, nicht so endgültig wie beim Massimo Rocchi. Es ist ja so und fertig. Das «So» von Raul, das hat Bewegung und Humor. Im Bild, das «So» heisst, eben «So», ihr habt es vielleicht gesehen, es hängt im anderen Raum an, ist eine Frau unterwegs, das linke Standbein auf dem Boden, das rechte auf dem Weg in das Neuland. Sie läuft gegen den Strom, sie hat ihre Tasche Kess, also frech, über die Schultern. Und die Stellung von der rechten Hand, das erinnert an ein indisches Mudra. Heisst es, glaube ich, so. Eine symbolische Handstellung, mit der Gesten zeigt sie Neugier und Selbstbewusstsein. Es gibt es auch im Englischen, wenn ihr wisst es vielleicht, keep the fingers crossed, wünscht man sich im Englischen Glück für das, was kommt. Und es freut mich sehr, dass ich für das Neuland, das da kommt, darf die Einleitung machen. Ich habe allerdings einen kleinen Vorbehalt. Ich bin kein Kunsthistoriker. Ich bin nicht einmal ein Berner, obwohl ich nicht so genau weiss, was das ist. Aber der Raul, der sagt von sich auch, er sei kein Künstler, sondern Maler. Also passt das vielleicht doch zusammen. Künstler, das sei eine Erfindung von der Bourgeoisie. Mit diesem verrückten Preis machen sie Kunst und Künstler. Und da sind wir schon mitten in der Bredouille. Wenn der Raul das sagt, hat er natürlich recht. Kunst ist Status. Oh Gott, ist das nicht der Jeff Koons in ihrem Entree, hat der Tom Wolfe kürzlich gespottet. Und in einem Roman von Don DeLillo fährt ein junger Multimilliardär ziellos mit einer riesigen, weissen Stretch-Limousine durch New York. Und er will ums Verrecken die ganze Rothko-Kampelle kaufen für sein privates Apartment, während dann sein Finanzimperium schon zusammenbricht. Kunst ist die nächste grosse Blase, die platzen wird, sagt Tom Wolfe. Und sein eigenes Buch, das spielt in der Kunstszene von Miami. Und das ist gar nicht so weit weg von dort, wie man meint. Es ist Dependance von der Art von Basel. Und wir haben dieses Jahr in Basel, die es vielleicht verfolgt haben, gesehen, wie die Noblesse reagiert, wenn ein paar normale Leute schon nur bei einer kleinen, schicken, künstlerischen Holzfavela eine kleine Demo veranstalten, wo der Esel irgendwie die Hauptrolle spielt. Da hört der Spass auf, die Polizei fährt ein und das normale Volk wird abgedrängt und eingekesselt. Wenn aber nicht Künstler, was ist der Raul denn sonst? Ja, Molen, ganz einfach. Molen, das ist eine Kulturtechnik wie Schreiben, Musik machen, Texte vortragen. Eine Technik, die man persönlich macht, wo man zum Pinsel oder zur Tastatur greift, wo die Farbe tropft, wo Tinten kleckern oder wo Tasten klemmen, für die, die sich mit diesen technischen Problemen auseinandersetzen. Es ist ein körperlicher Vorgang, der eng mit dem physischen und intellektuellen Begriffen verbunden ist. Man sollte das nicht gering schätzen, meine ich, im Gegenteil. Ein Schweizer Moler, ein Schüler von Tiepolo, hat schon im 18. Jahrhundert geklagt, dass es in der Schweiz nur Handwerker gäbe. Und die seien erst noch in der Zunft der Flachmalerei geteilt. An den ausländischen Fürstenhöfen, ja, da gäbe es den richtigen Künstler. Aber dabei hat schon der Jakob Burkhardt, auch er ein Schweizer, darauf hingewiesen, dass eben gerade Kulturtechniken, also Kultur überhaupt, ein wichtiges Element ist gegen Diktatur, gegen Fürstentum und gegen überzogenen Absolutismus in allen Varianten. hinter dieser Idee von der Balance zwischen Religion, Staat und Kultur. Die Wirtschaft war dann bei Burckhardt noch eine Unterabteilung von der Kultur. Steht die Idee, dass die Gesellschaft eine Vorstellung vom guten Leben hat und dass sie dieser Vorstellung auch verpflichtet ist. Und für das braucht es unter anderem öffentliche Räume. Für den Austausch und für die Pflege von diesen sozialen Zusammenhängen. Wir sollen also öffentliche Räume nicht zumachen, Stichwort Kunsthalle, sondern im Gegenteil noch mehr aufmachen. Und das meint mehr als nur Öffnungszeiten. Das bedeutet Vernetzung, Zusammenarbeit, Auseinandersetzung. So wie es im Moment zu Bern, wie das Theater oder das Alpine Museum zeigen, wie es gehen könnte. Oder eben, da wären wir hier beim Forum Altenberg. Ein Forum eben, wo sich heute oben ein Haufen Leute zusammenfinden, wo man nicht nur Bilder sieht, sondern wo wir schon haben und noch werden Text und Musik hören. Text, Musik und Bild im Zusammenhang. Der Theater- und Hörspielautor Stefan Mattis hat zum Bild Mrs. Smith, und das ist hier, einen eindrücklichen Text geschrieben mit dem Titel Little Brother. Er wird den Little Brother selber lesen und dazu improvisieren die Musiker Ivo Prato, Tenor Sax, Samuel Herren, Percussion, Gregor Echsteiner Bass und, wir wissen es, der Raul Ries am Piano auf der Grundlage von Body and Soul, auch ein wunderbares Stück, mit einem programmatischen Titel, der sich eben im Wechsel von Dur und Molltonarten ausdrückt. All das, was wir heute hören, ist von Hand gemacht. Er liest, sie spielen, wir hören zu. Kurz gesagt, wir verbringen Zeit miteinander. Und das kann man nicht kaufen. Man kann es auch nicht versteigern. Man kann es nicht speichern. Man kann es nur genießen. Anschließend oder schon voran, gibt es etwas zu essen und zu trinken. Und dazu, ihr wisst es, gibt es auch die Bilder vom Raul zu kaufen. Man kann sie kaufen. Man soll sie kaufen. Es ist sein Einkommen. Als Kunst mit Geld überschüttet und zu Rekordpreisen weiterverkauft, werden eben längstens nicht alle Bilder, sondern im Gegenteil immer weniger. Nur die teuersten vom Teuren, die werden noch teurer, entsprechend dem Gesetz der Spekulation. Dabei entsteht eben nicht nur aus Geld noch mehr Geld, auch Manipulation und Beschiss sind meistens nicht weiter weg. Die beiden Auktionshäuser Sotheby's und Christie's, denen hat man schon vor 10 Jahren Fälschung und Schmuggel nachgewiesen, aber auch Manipulation vom Kunstmarktindex, genauso wie bei den Banken bei den Referenzzinssätzen. Und das jüngste Kapitel von Raubkunst wird im Moment gerade geschrieben und führt unter anderem nach Bern Galerie Kornfeld. Und das ist nicht passiert, haben bei den Versteigerungen von Sotheby's und Christie's vorletzte Woche alle Weltrekorde im Kunstmarkt sind gebrochen worden. Denn ein echter Kapitalist ist eben nicht ein hedonistischer Egoist oder gar ein Liebhaber von Bildern, sondern er ist fanatisch mit dem Vermehren von seinem Vermögen beschäftigt und ist bereit, alles dafür zu opfern, schreibt Walter Benjamin. Ein Geldjunkie, sozusagen. Und Kunst, teuer und ohne Bindung an Kultur und soziale Zusammenhänge, hat eben das Zeug dazu, dass sie den Fanatismus noch legitimiert. Kunst lässt auch gute Menschen Schlechtes tun, hat der Philosoph Slavoj Žižek kürzlich gesagt, und zwar an einer Veranstaltung im Gesser im Theaterhaus Gästnerallee in Zürich, zum typischen Titel, Is Art Dangerous? Wie macht sie das? Sie flüstert, du darfst in die Welt ohne moralische Skrupel tausendfach vervielfältigen in Wort und Bild. Du darfst, du sollst, du musst, du kannst. Das ist der Imperativ von der zweiten Person als mächtiger Verführer. Die Verführung muss nicht offensichtlich in Gewalt münden. Sie kann auch nur Ordnung einfordern. Genau dort, wo die Kultur weiss, dass Unordnung zum Alltag und zum Zusammenleben gehört. Muss amigs blättern, gehört auch zur Unordnung. Der Raul beherrscht die alte Kulturtechnik von der Balance zwischen Ordnung und Unordnung bestens. Das wissen wir alle, mindestens die, die schon bei ihm daheim sind. Beziehungsweise, was genau das Gleiche ist, in seinem Atelier an der Postkasse gewesen. Ganz besonders ist die virtuelle Welt, eine Welt, die nur Ordnung und keine Skrupel kennt. In einem Lieblingsfilm von Raul und von mir, die Matrix, wird die Ordnung in dieser virtuellen Welt verkörpert durch den Mr. Smith. Das ist das Überwachungsprogramm, das Computerüberwachungsprogramm, das sich selber tausendfach replizieren kann. Vielleicht hat der eine oder andere den Film gesehen. Der Raul und ich haben über den Film diskutiert und haben festgestellt, dass wir fast einen unterschiedlichen Film gesehen haben. So haben wir etwas anderes drin gesehen, aber in dieser Folge sind wir uns einig gesehen. Und der Raul Reeves macht eben dem Cyberspace mit Humor eine lange Nase. Wenn er all diesen unendlichen Mr. Smith aus dem Überwachungsprogramm eine einzige und noch von Hand gemalte Ehefrau Mrs. Smith gegenüberstellt. In der Hand hat sie ihr Handy. Der Ein- und Ausgang von der virtuellen Welt, die unendliche Rückkopplung von dieser Matrix, die ihr dauernd, Big Brother, zuflüstert, du darfst, du sollst, du musst. Und gleichzeitig ist das Handy Zugang zum Little Brother in der Geschichte von Stefan Mattis, die wir jetzt nicht gerade hören. Das Handy läutet. Nehme ich an. Aber die gemalte Mrs. Smith ist gescheit und schweigt. Sie schaut auf ihr Handy, aber sie nimmt nicht ab. Lächelt sie. Naja, wenn sie jetzt auch noch geheimnisvoll lächeln würde, dass in Sachen Anspielungen ein bisschen dick auftreten. Macht sie auch nicht. Aber auf jeden Fall, ihr einziger, ganz prosaischer, irdischer, weltlicher Kommentar ist, sie zieht eine wunderbare Schnute.
Auf dem Teppich zwischen der Kamelkarawane und dem blauen Schaf abrupt stehen und fragst dich, was du hier tun wolltest. Du drehst dich um, stolperst über die graue Kunstledertasche, welche am Rand des Teppichs am Boden liegt. Du schüttelst den Kopf über deine eigene Nachlässigkeit und gehst in die Küche zurück. Die Zeitung liegt ausgebreitet auf dem Tisch. Ach ja, genau, die Brille. Du hörst jemanden rufen. Du trittst zum Fenster und siehst die beiden Nachbarskinder unten auf der Straße mit einem Ball spielen. Dann klingelt dein Handy. Unbekannte Nummer. Du nimmst den Anruf entgegen, sagst deinen Namen, wartest. Keine Antwort. Du wiederholst deinen Namen, rufst dreimal Hallo mit immer länger gezogenen Vokalen. Weit entfernt vernimmst du ein an- und abschwellendes Rauschen in der Leitung. Du hörst angestrengt zu, sagst nochmals Hallo, nichts. Achtest darauf, weder auf die drei Kamele noch auf das Schaf zu treten. Du lässt deinen Blick über den Tisch schweifen und hebst ein Papier an, unter dem sich tatsächlich das Brillenetui versteckt, aber es ist leer. Du durchwühlst deine Kunstledertasche und wirfst sie am Rand des Teppichs zu Boden. Im Badezimmer prüfst du die Orte, wo du manchmal die Brille hinlegst. Auf dem Fensterbrett liegt eine Zahnpastatube. Daneben eine Postkarte, auf der eine blaue Tür zu sehen ist. Auf der Rückseite die Grußworte deines kleinen Bruders. Du schaust zum Lavabo, siehst die Rosenseife in ihrer Schale, die Handbürste, ein Haarband, aber keine Brille. Wieder hörst du die Nachbarskinder. Du öffnest das Fenster, schaust nach unten. Der giftgrüne Ball rollt ganz langsam über die Straße. Der Junge ruft seiner Schwester zu, sie solle den neuen Ball nicht auch noch kaputt machen. Du schließt das Fenster, setzt dich in der Küche zu deinem lau gewordenen Kaffee und den Zeilen der Zeitung, die vor deinen Augen zerfließen. Wieder klingelt dein Handy. Du sagst deinen Namen. Stille. Dann rauscht und knistert es, als brenne ein Feuer oder als habe jemand die Nadel auf eine alte Langspielplatte gesetzt. Du hörst einen Moment lang zu, wartest, ob sich jemand meldet. Nichts. Du unterbrichst die Verbindung und starrst auf das Display, als könnte dort die Lösung für das Rätsel aufleuchten. Das Gegenteil geschieht. Der Schirm wird dunkel. Du hoffst darauf, jetzt, wo du nicht mehr suchst, die Brille zufällig zu finden. Aber bald stellst du fest, dass du immer noch suchst, dass du gar nicht so tun kannst, als würdest du nicht ständig Ausschau halten. Du schüttest den Kaffee weg, faltest die Zeitung zusammen und steckst sie in deine Kunstledertasche. Eilig bindest du dir dein blaues Haarband um, ziehst die passenden Schuhe an und verlässt die Wohnung. Siehst du den zerknautschten Ball neben dem Randstein des Gehsteiges liegen, gleich unterhalb der Glycinie, deren Blüten im selben Blauton leuchten wie der kaputte Ball. Du steigst in den Bus. Die Sitzplätze sind alle besetzt. Du legst deinen linken Unterarm auf die Querstange beim Fenster und hältst dich mit der Hand daran fest. Ein leises Knacken. Etwas in deiner Tasche hat dem Widerstand der Stange nachgegeben. Du greifst in die Tasche hinein und ziehst die Brille hervor, deren Nasenbügel nun zerbrochen ist. Der Bus hält an. Du nimmst dir vor, später im Atlas nachzuschauen, wo Osttimor genau liegt. Du vermutest die Insel irgendwo bei Indonesien, weit im Osten oder weit im Westen, je nachdem. Seltsam, denkst du. Wer lange genug westwärts reist, gelangt irgendwann in den Osten. Ein Mann mit weißen Haaren steigt ein, mit dem Handy am Ohr. Vielleicht hört er ebenfalls bloß ein Rauschen und versucht zu ergründen, was es zu bedeuten hat. Du lachst in dich hinein. Was für eine absurde Idee. Weshalb sollte er ausgerechnet? An der Reaktion des Mannes neben dir stellst du fest, dass du tatsächlich aufgelacht hast, dass das Lachen nicht in dich hineingegangen, sondern aus dir hinausgedrungen ist. Du siehst im Spiegelbild der Scheibe, dass du dich zu schminken vergessen hast. Du kramst in der Tasche nach deinem feuerroten Stift, ziehst dir die Lippen blindlings nach und setzt die Sonnenbrille auf. Dein Handy klingelt. Du glaubst, hinter dem Rauschen eine Stimme zu vernehmen, aber du verstehst kein Wort. Der Bus hält an. Beim Aussteigen wirst du von den Einsteigenden angerempelt. Du bleibst einen Moment stehen, bis sich das Menschenknäuel aufgelöst hat. Dann spazierst du zum Warenhaus, um eine Rolle Klebeband in passender Farbe zu kaufen. In der Schlange vor der Kasse wählst du die Nummer deines Bruders. Ja, Schwesterlein, du magst es nicht, wenn er dich Schwesterlein nennt. Du sagst, jemand versuche dich anzurufen mit unterdrückter Nummer, man höre aber bloß ein Rauschen, sonst nichts. Ja, das gibt's, erwidert dein Bruder. Nimm's nicht tragisch, ein Irrläufer, das hört wieder auf. So, sagst du bloß. Und nach einer kurzen Pause, ich weiß nicht. Es ist ganz einfach, brummt dein Bruder. Nimm den Anruf nicht mehr entgegen. Und du? Aha, ja, klar, du hast recht. Aber es könnte doch sein, was denn? Die Ungeduld ist in der Stimme deines Bruders deutlich zu hören. dass es wichtig ist. Dein Bruder seufzt und fragt, ob sonst alles okay sei. Du lachst künstlich, die Brille sei kaputt gegangen, sonst alles prima. Dann unterbrichst du die Verbindung und bezahlst deine Einkäufe. Fährst mit dem Lift hoch zum Warenhausrestaurant, setzt dich an einen freien Tisch und bestellst einen Kaffee. Mit deiner kleinen Schere schneidest du ein Stück Klebeband von der Rolle und heftest damit den zerbrochenen Nasenbügel wieder zusammen. Dann schlägst du die Zeitung auf und siehst zufrieden, wie die Buchstaben schwarz und schön aufgereiht dastehen. Nach einer Weile merkst du, dass dein Fuß im Takt der Musik wippt, welche durch das Summen der Stimmen kaum zu hören ist. Du blickst von deiner Zeitung auf und bist dir sicher, den alten Jazz-Song zu kennen, aber der Titel will dir nicht einfallen. Du beugst dich wieder über deine Zeitung und konzentrierst dich auf den Bericht über Osttimor. Ist hier noch frei? Der Tonfall verrät, dass dich die Frau bereits zum zweiten Mal anspricht. Du ziehst die Zeitung etwas näher zu dir hin, die Frau setzt sich und sagt, Entschuldigung, und zeigt dabei auf dein Gesicht, da, der Lippenstift. Du suchst ein Spiegelchen, schaust hinein, wischst dich mit einem Papiertaschentuch sauber. Dann klingelt dein Handy wieder. Du hörst einen Moment lang zu und sagst schließlich viel zu laut, bist du jetzt ein Irrläufer oder bist du keiner? Die Frau an deinem Tisch schaut dich erschrocken an. Du sagst, es rausche bloß. Aber möglicherweise handle es sich um eine geheime Botschaft, die du noch nicht entschlüsseln könntest. Ja, sagt sie, ich verstehe. Mein verschwundener kleiner Bruder versucht nämlich schon lange, mit mir Kontakt aufzunehmen. Die Frau nickt und schaut sich nach dem Kellner um. Du lässt nicht locker. Er schlägt ein Loch in die Zeit, damit wir uns endlich wieder sehen können. Er ist nämlich dort, wo niemand sonst hinkommt. Die Frau schaut an dir vorbei, steht schnell auf und setzt sich an einen anderen Tisch. In dem Moment siehst du im Augenwinkel deine Nachbarin mit ihren beiden Kindern vorbeigehen. Der Junge hält ein Netz, darin steckt der giftgrüne Ball, den sie soeben im Warenhaus gekauft haben müssen. Du versuchst zu erkennen, ob noch Musik läuft. Aber du hörst nichts, bloß Stimmen, Klappern, das Zischen der Kaffeemaschinen. Du schaust in die Gesichter der Menschen, auf sprechende und trinkende Münder, auf zusammengepresste Lippen. Dann winkst du dem Kellner mit einer Zehnernote. Du fragst ihn, was für ein Song vor ihm gespielt worden sei. Er reicht dir das Rückgeld. Er wisse nicht, was du meinst, es laufe gar keine Musik. Du schaust ihn ungläubig an. Er versichert dir nochmals, dass keine Musik gespielt werde. Ja, sagst du, gewiss, da ist keine Musik. Du faltest die Zeitung übertrieben sorgfältig zusammen und streichst sie ein paar Mal mit deinen Händen flach. Du verlässt das Warenhaus und hoffst darauf, deine Nachbarin mit den Kindern nochmals zu sehen. Draußen wird dir beinahe schwindelig vor lauter Menschen. Du schaust abwechselnd durch die Brillengläser hindurch und über den Rand deiner Brille hinweg. Siehst einmal gestochen scharf, dann wieder verschwommen. Dein Blick bleibt bei einem jungen Mann in einem grauen Kapuzenpullover hängen. Vorne auf seinem Pullover steht Established 1975. Aha, sagst du leise vor dich hin. Jetzt verstehe ich. Auf einmal kommt die Melodie zurück und summt in deinem Kopf. Nun erinnerst du dich an den Namen des Songs. Es ist eines der Lieblingsstücke deines kleinen Bruders gewesen. Du lässt den jungen Mann mit dem Kapuzenpullover nicht aus den Augen, greifst nach deinem Handy und wählst nochmals die Nummer deines Bruders. Und rauscht es noch immer in deinen Ohren, Schwesterlein? Du flüsterst, pst, ich weiß es jetzt. So, dann ist ja gut. Er ist in Osttimor.
Wer?
Wir schon. Unser kleiner Bruder natürlich.
Schwesterlein, hör auf. Du weißt so gut wie ich, dass er wahrscheinlich tot ist.
Und dann, nach einem kurzen Schweigen, wo liegt dieses Osttimor eigentlich?
Du sagst, im Osten oder im Westen, wie du lieber willst.
Aha, so ist das. Dein Bruder räuspert sich und fügt an, falls unser Little Brother noch leben sollte, dann von mir aus in Osttimor oder sonst wo, selbst dann nach so vielen Jahren, für mich ist er gestorben.
Eben, sagst du ganz aufgebracht, eben das unterscheidet uns.
Dann ist ja gut.
Take care, Schwesterlein, und bleib schön auf dem Boden, ja?
Zu Hause deinen alten Schulatlas aus dem Regal und den Staub weg. Der Schutzumschlag ist klebrig. Ins Badezimmer und mit einem Tuch sauber. Auf den Wannenrand und durch die Kontinente. Asien, der Indische Ozean und hier Australien, weiter oben Indonesien, dazwischen Osttimor. Eine Postkarte fliegt zwischen den Seiten heraus und fällt zu Boden. Ein Feriengruß von deinem jüngeren Bruder, lange her. Auf der Vorderseite ist eine blaue Tür zu sehen. Die Postkarte auf das Fensterbrett neben die Zahnpastatube ins Wohnzimmer. Den Atlas in die Lücke zurück. Die Stimmen der Kinder in deine Wohnung. Ans Fenster. Wie sie mit dem alten blauen Ball spielen. Plötzlich beginnt das Mädchen zu weinen und der Junge brüllt, dass sie schuld sei, dass der Ball keine Luft mehr habe. Das Mädchen rennt weg, der Junge lässt den kaputten blauen Ball neben der Glycinie zu Boden fallen. Einen Moment, aber es geschieht nichts weiter. Und jetzt kochen Teigwaren, ein Glas Tomatensauce. Die größte der vier Gasflammen. Eine Pfanne mit Wasser auf den Herd. Salz hinein. Deckel darauf. Nach draußen. Den kaputten Ball. Bei den Nachbarn. Die Mutter der Kinder öffnet. Wortlos den Ball entgegen. Sie nimmt ihn an sich und fragt, ob bei dir alles in Ordnung sei.
Klar.
Alles gut. So gut wie noch nie. Sie bittet dich auf einen Kaffee herein. Vielen Dank. Gerne sonst mal. Leider keine Zeit. Und sie? Wir haben einen neuen Ball gekauft, einen grünen.
Ja, klar, einen grünen, wiederholst du.
Wirklich alles in Ordnung bei dir? Du siehst ein wenig müde aus.
Du schüttelst den Kopf.
Es ist nur so, die Zeit läuft manchmal rückwärts. Einen leisen Schrei von dir, weil dir die Pfanne auf dem Herd du wendest dich grußlos ab. Die Treppen hinunter. Zurück in deiner Wohnung. Die Gasflamme aus. Ins Wohnzimmer. Am Rand des goldgelben Teppichs auf die Knie. Die drei Kamele in der nahen linken Ecke. Das blaue Schaf rechts daneben. Dann oben rechts die Parade der Fasanen, die beiden Alpakas in der weiter von dir entfernten Ecke links, in der Mitte
die Hirtenfrau und der Hirtenmann. Du stehst wieder auf, es kommt dir vor, als blicktest du aus luftiger Höhe auf eine friedliche Landschaft hinab. Im Badezimmer, vor dem Spiegel, das Haarband aus, kämmst dich sorgfältig und lange. Dann legst du dich auf den Teppich im Wohnzimmer, genau zwischen die Kamele und die Schafe, etwas schräg, damit du das Hirtenpaar in der Mitte nicht erdrückst. Dass dein Handy wieder zu klingen beginnt. Du nimmst den Anruf entgegen und wartest einen Moment, dann gibst du 1975 ein, 1975, das Jahr der Unabhängigkeitserklärung von Osttimor, die Zahl auf dem Kapuzenpullover, der Jahrgang deines kleinen Bruders. Du bist dir ganz sicher. Zum Schluss tippst du auf die Rautentaste. Nochmals ein Rauschen, ein Knistern, die unverständliche Stimme im Hintergrund. Dann wird die Verbindung unterbrochen. Du weißt nicht, ob seither eine Minute vergangen ist oder eine Stunde. Vielleicht sind es auch zwei Tage, ein halbes Leben. Du öffnest die Augen, schließt sie wieder, öffnest sie von neuem, schaust dich um. Jetzt stehst du auf und gehst in die Küche. Du füllst die Pfanne nochmals mit Wasser, stellst sie auf den Herd. Du hörst draußen die Nachbarskinder. Du öffnest das Fenster, winkst ihnen zu. Sie lachen und winken zurück. Du lässt das Fenster offen stehen, holst die Karte mit der blauen Tür, befestigst sie mit einem Magneten am Kühlschrank. Du versuchst dich zu erinnern. Du nimmst ein Stück Papier, einen Bleistift. Du beginnst aufzuschreiben, was heute passiert ist, wie du zwischen der Kamelkarawane und dem blauen Schaf stehen geblieben bist, weil du vergessen hast, was du suchen wolltest. Thank you.
Stefan Mattis, Ivo Prato, Samu Herren, Gregor Rechsteiner, Raul Ries, herzlichen Dank, merci vielmals. Damit ist der erste Teil fertig, so kann man sagen. Und für Essen, Trinken, Spielen, Losen gibt es noch einen Kollekten an der Bar. Und wie es mit den Bildern geht, das wissen wir alle. Thomas Göttin.